SR Info. Bilanz am Abend.
Es soll sich vieles ändern in den deutschen Krankenhäusern. Die entsprechende Reform ist heute vom Bundestag beschlossen worden und gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den EU-Gipfel und die weiter sinkenden Zinsen in der Eurozone. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Wenn Krankenhäuser in Deutschland Geld in die Kasse bringen wollen, dann müssen sie vor allem viel operieren und das in möglichst lukrativen Bereichen. Experten schauen beispielsweise mit hochgezogenen Augenbrauen auf die verglichen mit anderen Ländern hohe Zahl an künstlichen Gelenken, die hierzulande so verbaut werden. Gleichzeitig fehlt es zunehmend an Geburtskliniken. Fehlanreize nennen das Experten. Ein Thema, das Bundesgesundheitsminister Lauterbach angehen will, mit seiner groß angelegten Krankenhausreform. Die soll in den nächsten 10 Jahren die Finanzierung ändern, die Zahl der Kliniken reduzieren, den Personalmangel mindern und die Qualität der Versorgung erhöhen. Dass das alles diese Reform leisten kann, das wird allerdings von den Krankenhäusern selbst, von einigen Bundesländern und von der Opposition bezweifelt. Heute hat die Reform im Bundestag dennoch eine Mehrheit erhalten. Eva Ellermann.
Die Krankenhausreform kommt. Wie und wann ist noch offen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach drückt aufs Tempo. Denn für ihn geht es um die Frage:
Bekommen wir eine moderne, qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung oder schaffen wir das nicht? Wir brauchen diese Reform und zwar jetzt.
Ein entscheidender Wendepunkt für unser Gesundheitssystem. Eines der größten Fortschrittsprojekte der Ampelkoalition. Die größte Reform seit mindestens 20 Jahren. Die Gesundheitspolitikerinnen und Politiker der Ampel loben ihr Gesetz. Nach über 2 Jahren und mehr als 50 Änderungen ist es jetzt fertig. Armin Grau von den Grünen verteidigt das Projekt.
Und oft wird so getan, als wäre die Reform quasi ein wild gewordener Rasenmäher, der die Kliniklandschaft umpflügt. Das Gegenteil ist doch der Fall.
Die Krankenhausreform soll dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten besser behandelt werden, weil sich Kliniken spezialisieren. Gleichzeitig soll ein neues Finanzierungssystem den Kostendruck für die Krankenhäuser senken. Kleinere Häuser auf dem Land sollen die flächendeckende Grundversorgung sichern. Lauterbach sagt:
Das ist eine Win-Win-Situation. Die Häuser können überleben, indem sie das machen, was sie besonders gut können. Die kleinen Eingriffe, die kleine Versorgung, die wird dann auch auskömmlich bezahlt. Aber sie müssen nicht mehr die komplizierten Eingriffe machen, zulasten der Patienten, die dort kein Arzt für sich selbst jemals in Anspruch nehmen würde.
Doch die Bundesländer befürchten ein Kliniksterben auf dem Land. Die Union macht sich in der Debatte zum Sprachrohr der Länder. Notwendig sei die Reform, aber schlecht gemacht und durchgepeitscht, kritisiert Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion.
Sie wollen das hier, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, möglichst im Eiltempo, im Schweinsgalopp machen, weil Sie ja heute schon nicht mehr wissen, ob morgen Ihre Koalition noch im Amt ist.
Kritik kommt auch aus den anderen Oppositionsparteien. Aus unterschiedlichen Gründen fordern alle, dass der Bund mehr Geld gibt. Eine Forderung, die Heike Behrens von der SPD zurückweist.
Einfach erstmal mehr Geld ins System zu kippen, ohne die überholten Strukturen zu verändern, das ist verantwortungslos gegenüber den Patientinnen und Patienten und gegenüber allen, die in unseren Krankenhäusern das Rad am Laufen halten.
Die Reform sei überfällig und dürfe nicht mehr blockiert werden. Doch einige Bundesländer sind sauer. Sie fordern von Lauterbach Informationen darüber, welche Folgen die Reform konkret haben würde. Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, kündigt im Bundestag an:
Ich will dieses Gesetz nicht stoppen. Ich will ein Krankenhausgesetz haben, wo Landesplanung und Finanzierung zusammenpassen. Und deswegen, glaube ich, wäre es eine gute Sache, wenn wir über den Bundesrat in den Vermittlungsausschuss über dieses Gesetz sprechen, um es noch besser zu machen.
Stoppen können die Länder die Reform nicht mehr, aber verzögern. Nächste Etappe, Bundesrat Ende November. Wenn Lauterbach die Krankenhausreform im Januar an den Start bringen will, dann muss er in den nächsten Wochen noch Überzeugungsarbeit leisten.
Eine umstrittene Reform also für die deutschen Krankenhäuser. Wird aber höchste Zeit, dass sie kommt, findet unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik.
Endlich kommt eine Krankenhausreform, die diesen Namen verdient. Und bevor jetzt der Untergang des ländlichen Raums und der medizinischen Versorgung beschworen wird, soll hier schnell mit ein paar Mythen aufgeräumt werden. Immer noch denken viele Menschen, vor allem auf dem flachen Land, in ein Krankenhaus kommt man, um gesund zu werden. Das ist natürlich in der Sache vollkommen richtig. In der Realität aber sieht es derzeit leider oft anders aus. Es gibt mittlerweile Rettungssanitäter, die Patienten in gewisse Kliniken nicht mehr bringen wollen, weil die Patienten dort nicht fachgerecht behandelt werden können. Weil das nötige Personal fehlt, die Fachärzte, die Pflegefachkräfte, die für die richtige medizinische Versorgung nötig sind. Und weil in diesen Kliniken die Kompetenz fehlt, Patienten gesund zu machen. Diese harten Wahrheiten müssen ausgesprochen werden. Und man mag von Karl Lauterbach halten, was man will. Er scheut sich nicht, diese harten Wahrheiten auszusprechen und viel besser dagegen vorzugehen. Sein Vorgehen mag nicht perfekt sein. Er hätte noch offener mit den Bundesländern kommunizieren können. Aber es ist wirklich Zeit, dass sich im deutschen Krankenhauswesen grundlegend etwas ändert. Dass nicht mehr jede Feld-, Wald- und Wiesenklinik Operationen anbietet und durchführt, obwohl sie das Know-how nicht hat, nur weil sie dafür Geld bekommt, mit dem sie das Haus mehr schlecht als recht am Laufen hält. Die Leidtragenden nämlich sind wir alle, die Patientinnen und Patienten. Es ist nicht umsonst so, dass Ärztinnen und Ärzte, wenn sie selbst krank sind, gewisse Kliniken meiden, weil sie genau wissen, dort werden sie nicht gesund. Aus diesem Wissen heraus hat Karl Lauterbach diese Krankenhausreform seit 2 Jahren durchgeboxt, gegen den Widerstand von Landräten und Kommunalpolitikern, die oft gegen besseres Wissen am Fortbestand ihrer Kliniken mit Zähnen und Klauen festgehalten haben. Aber noch einmal, was nützt ein Krankenhaus, in dem man nicht gut behandelt wird? Es kann nicht nur weg, es muss sogar weg. Oder es muss sich so aufstellen, dass man als Patient eine große Chance hat, dort geheilt zu werden. Schwere Krankheiten, Krebserkrankungen sollen künftig in Fachkliniken, in Zentren behandelt werden. Gut so. Und wer von uns würde nicht einen längeren Fahrtweg in Kauf nehmen, wenn das die Heilungschancen signifikant erhöht, wie es so viele Studien schon lange belegen? Wir haben lange Zeit darauf vertraut, dass am deutschen Krankenhauswesen die Welt und vor allem wir selbst genesen werden. Wir müssen uns der Wahrheit stellen. Dem ist schon länger nicht mehr so. Höchste Zeit also, dass diese Reform kommt. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.
Die Meinung von Barbara Kostolnik aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Es geht um schwierige Themen und es geht mal wieder um Einigkeit und Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Beim Gipfeltreffen in Brüssel heute und morgen stehen 2 Themen ganz oben auf der Agenda, bei denen Handlungsfähigkeit und Einigkeit immer wieder auf eine harte Probe gestellt werden. Die Migrations- und die Ukraine-Politik. Heute Vormittag war Volodymyr Zelensky zu Gast im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs. Matthias Reiche.
Der ukrainische Präsident wollte vor allem für seinen sogenannten Siegesplan werben. Der sieht unter anderem die kurzfristige Aufnahme in die NATO vor, die Aufhebung der Reichweitenbeschränkung westlicher Waffen sowie den Aufbau eines nicht-nuklearen strategischen Abschreckungsarsenals auf ukrainischem Gebiet. Es gehe darum, die Ukraine zu stärken und so den Weg für eine diplomatische Lösung zu ebnen, argumentiert Volodymyr Zelensky. Trotz der eher zurückhaltenden Reaktionen glaubt er an die Umsetzbarkeit seines Plans, weil der eben nicht vom Willen Russlands abhänge, sondern nur vom Willen der westlichen Partner.
And it's great, I think, that this plan doesn't depend on Russian will, only on the will of our partners. And I think this gives opportunity to make this plan real.
Seit dem Nachmittag geht es bei dem Treffen um das vor 5 Monaten verabschiedete gemeinsame europäische Asylsystem. Nicht alle EU-Länder sind mit dem Regelwerk zufrieden. Einigen wie Frankreich geht es nicht weit genug, andere wie Ungarn oder die Niederlande lehnen es komplett ab. Gleichzeitig entschließen sich immer mehr Länder zu nationalen Alleingängen wie Grenzkontrollen und Zurückweisungen. Ein Grund ist, dass die Implementierung des Migrationspaktes erst im Sommer 2026 erfolgen soll. Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz plädiert deshalb für eine schnellere Umsetzung der Reform.
Maßnahmen, die Einzelne getroffen haben, wie zum Beispiel auch Deutschland mit unseren verstärkten Grenzkontrollen, haben zu einem erheblichen Rückgang der irregulären Migration geführt. Und da gilt es jetzt weiter zu arbeiten. Ich mache kein Hehl daraus, dass es für mich wichtig ist, dass diese Verständigung über das gemeinsame europäische Asylsystem jetzt nicht nur allmählich umgesetzt wird, sondern forciert. Es wäre gut, wenn überall in Europa das früher eingeführt werden kann.
Daneben stehen Rückführungen und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Mittelpunkt der Diskussion. So werden die Staats- und Regierungschefs die EU-Kommission darin bestärken, möglichst schnell einen neuen Gesetzentwurf zur Rückführung illegal eingereister Migranten vorzulegen. Außerdem hat Kommissionspräsidentin von der Leyen bereits im Vorfeld des Gipfels angekündigt, Abkommen mit Nicht-EU-Ländern über Rücknahmezentren zu prüfen. Es sei gut, dass jetzt Bewegung in die EU-Migrationspolitik komme, sagt Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer. Die Politik müsse zeigen, dass sie bei diesem Thema handlungsfähig ist.
Dass wir das Problem ernst nehmen, dass die Ordnungsmacht der Demokratie auch tatsächlich funktioniert, wenn es darum geht, den Menschen, die sich nicht aufhalten dürfen, zurückzubringen, wenn es darum geht, die Außengrenzen besser zu schützen, wenn es darum geht, die Asylverfahren schneller und zügiger und damit auch transparenter durchführen zu können und wenn es auch darum geht, neue Möglichkeiten zu denken, wie es jetzt eben auch Italien tut mit dem Flüchtlingsaufnahmezentrum in Albanien.
Dort waren am Mittwoch die ersten Migranten eingetroffen. Am Rande dieses Gipfels hat Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni eine Art Workshop angeboten, an dem 10 Länder teilnahmen, darunter Österreich, Ungarn und Polen, um über die Erfahrungen mit den ausgelagerten Abschiebezentren zu berichten.
Matthias Reicher hat vom EU-Gipfel in Brüssel berichtet. Nach mittlerweile mehr als 2,5 Jahren Krieg gehört die Ukraine zu den am stärksten verminten Gebieten der Welt. Wobei es nicht nur die hoch umstrittenen Minen direkt sind, die dem Land auch nach einem Ende des Krieges wohl viele Jahre lang Probleme machen dürften. Auch sonstige Sprengkörper wie nicht detonierte Munition sind ein Problem. Bei einer 2-tägigen Konferenz im schweizerischen Lausanne sollen ab heute Lösungen diskutiert werden. Sandra Bieger.
Landwirte, die ihre Felder nicht bestellen können, Menschen, die nicht in ihre Häuser zurück dürfen, beschädigte Kraftwerke, die abgeschaltet bleiben müssen. Das sind nur einige negative Folgen von Landminen und anderen nicht explodierten Kampfmitteln in der ukrainischen Erde. Wie sehr sie den Wiederaufbau des kriegsgeschundenen Landes dauerhaft behindern, daran erinnert der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis bei der Internationalen Minenräumkonferenz in Lausanne. Die Schweiz ist neben der Ukraine Gastgeberin der 2-tägigen Veranstaltung.
Non seulement donc elle sauve des vies.
Minenräumung rettet nicht nur Leben, sondern ist wesentliche Voraussetzung für alles andere. Ohne sie gibt es keine Landwirtschaft, die die Menschen ernährt. Ohne sie können Kinder nicht im Freien spielen. Ohne sie kann die ukrainische Industrie nicht wieder aufgebaut werden. Die ukrainische Vizeregierungschefin und Wirtschaftsministerin Julia Sviridenko nickt bei diesen Worten zustimmend. Sie weist in dem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die Weltgemeinschaft ein Interesse daran haben müsse, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer wieder ihr Land bewirtschaften können. Wir haben in diesem Jahr etwa 238.000 Hektar Land wieder erschlossen und es hat sich gezeigt, dass wir auf diesem Land mehr als 1,1 Millionen Tonnen Weizen anbauen können. Verminte Äcker sind deshalb nicht allein ein Problem unseres Landes, sie sind ein Problem für die globale Lebensmittelsicherheit. Schließlich versorgte die Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg weltweit 400 Millionen Menschen mit Nahrung. Tausende Minen, Streumunition und Blindgänger. Die Ukraine gehört mittlerweile zu den am stärksten verminten Gebieten der Welt. Experten schätzen, dass schon heute ein Viertel des ukrainischen Staatsgebietes mit nicht explodierten Kampfmitteln verseucht sein könnte. Diese bleiben über Jahrzehnte tödlich. Sie zu räumen und zu entschärfen gilt als kompliziert, aufwendig und gefährlich. Bei der Konferenz in Lausanne stellt die Ukraine auch technische Neuerungen in dem Bereich vor. Julia Sviridenko. Natürlich setzen wir auch hier auf technische Innovation. Wir verwenden bei der Minenräumung beispielsweise schon Drohnen und Roboter und wir arbeiten mit künstlicher Intelligenz, um Minen zu finden. All das soll den Prozess beschleunigen. Bei allem technischen Fortschritt. Aktuell sind nach Angaben ukrainischer Behörden mehr als 2.100 Minenräumer im Einsatz. Und das ist teuer. Die Kosten, um das Land weitgehend zu räumen, werden von der Regierung auf rund 30 Milliarden Euro geschätzt. Zwar unterstützen viele Länder die Ukraine finanziell dabei, Deutschland nach Angaben des Auswärtigen Amtes beispielsweise mit jährlich rund 20 Millionen Euro. Doch das Geld reicht hinten und vorne nicht. Und deshalb sollen auf der Konferenz auch neue Finanzierungsmodelle diskutiert werden. Das UN-Entwicklungsprogramm beispielsweise schlägt der ukrainischen Regierung Anleihen vor, die Minenräumung mit der Einführung nachhaltiger Agrarpraktiken koppeln. Erlöse aus den Anleihen könnten dann unter anderem wieder in die Minenräumung fließen.
Sandra Bieger hat berichtet. Nur noch einige Stunden, dann ist Großeinsatz für die Sicherheitsbehörden in Berlin. Dann landet US-Präsident Joe Biden. Morgen wird sein Besuch offiziell um 10 Uhr beginnen. Bundespräsident Steinmeier wird ihn dann am Schloss Bellevue empfangen. Danach geht es weiter ins Kanzleramt, wo am Nachmittag auch der französische Präsident Macron und der britische Premier Starmer dazukommen. Nicolas Stauder über die Vorbereitungen mit Blick auf die Sicherheit.
Wenn der US-Präsident kommt, gilt die höchste Sicherheitsstufe. Die Polizei wird sich rund um das Regierungsviertel, das Brandenburger Tor und das Schloss Bellevue in Stellung bringen. Welche Maßnahmen und Strategien es konkret gibt, sagt sie allerdings nicht, aus Sicherheitsgründen. Allerdings gab es bereits vergangene Woche hohen Besuch in Berlin. Auch für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gilt die höchste Sicherheitsstufe. Die Maßnahmen sind wohl vergleichbar, das bestätigt auch die Bundespolizei. Im Rahmen des Selenskyj-Besuches waren demnach rund 750 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Außerdem gab es Patrouillen der Wasserschutzpolizei auf Spree und Havel, Scharfschützen auf Dächern im Regierungsviertel und Hundestaffeln in den Straßen. Auch waren mehrere Hubschrauber in der Luft, um zusätzlich abzusichern. Außerdem wird es eine großzügige Flugverbotszone geben. Das Sperrgebiet mit dem Codenamen Humboldt hat einen Radius von knapp 60 Kilometern. Das ist das Berliner Stadtgebiet und der gesamte Speckgürtel in Brandenburg. In dem Bereich dürfen keine Flugzeuge von Privatpersonen und keine Drohnen fliegen. Ausgenommen sind Polizei und Militär und natürlich die Regierungsmaschinen. Auch Linienflüge sind nicht betroffen und können standardmäßig abheben und landen. Wer gegen das Flugverbot verstößt, dem droht eine hohe Strafe, bis zu 2 Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe. Durch die Polizeimaßnahmen kommt es auch zu Einschränkungen im Verkehr. Durch Straßensperrungen kann es zu Stau kommen und der Bahnverkehr wird eingeschränkt, sagt die Verkehrsinformationszentrale. Neben U- und S-Bahnen vor Ort können auch Fernzüge vom Biden-Besuch betroffen sein. Teilweise fahren die Züge nahe am Schloss Bellevue vorbei. Insgesamt soll der Bereich um das Regierungsviertel so gut wie möglich abgesichert werden.
Morgen also alles etwas kompliziert in Berlin wegen des Besuchs von US-Präsident Biden. Die Zinsen sinken weiter. Diese Entscheidung der EZB beschäftigt uns gleich unter anderem noch. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Florian Mayer.
Die IG Metall sieht den gesamten Standort von ZF in Saarbrücken als gefährdet. Laut dem ersten Bevollmächtigten der IG Metall Saarbrücken, Selzer, gibt es derzeit keine Verhandlungen mit der Geschäftsleitung über den geplanten Jobabbau. Diesen lehnt die Gewerkschaft ab und befürchtet weitere Stellenstreichungen bis zum Jahr 2030. Unklar ist für die IG Metall auch, ob Saarbrücken bei ZF weiterhin das Leitwerk für die E-Mobilität im gesamten Unternehmen ist. Den Plan des Management, mehr als 1000 befristete Jobs in den kommenden Monaten am Standort nicht zu verlängern, können die Arbeitnehmervertreter allerdings nicht aufhalten. In Deutschland werden im Schnitt jeden Tag 3 Fälle von Menschenhandel festgestellt. Das geht aus dem ersten umfassenden Bericht zu diesem Thema hervor, den das Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin vorgelegt hat. Dem Bericht zufolge wurden in den Jahren 2020 bis 2022 knapp 3200 Betroffene identifiziert. Gut 1/4 von ihnen war demnach noch minderjährig. Künftig soll alle 2 Jahre überprüft werden, wie Deutschland bei der Bekämpfung des Menschenhandels vorankommt. Der Hamas-Führer Sinwar ist laut israelischen Medienberichten bei einem Angriff im Gazastreifen getötet worden. 2 israelische Nachrichtensender meldeten unter Berufung auf das israelische Militär, dass Sinwar tot sei. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll das israelische Sicherheitskabinett darüber informiert worden sein, dass der Anführer der Hamas im Gazastreifen wahrscheinlich getötet wurde. Zuvor hatte das Militär selbst mitgeteilt, den möglichen Tod Sinwars überprüfen zu wollen. Eine offizielle Bestätigung liegt bisher nicht vor. Mutmaßlich israelkritische Aktivisten haben in Berlin das Präsidium der Freien Universität besetzt. Laut Uni verursachten die vermummten Besetzer erhebliche Schäden. Türen und Technik seien zerstört worden, sowie Wände mit dem roten Hamas-Dreieck und Parolen wie Free Gaza besprüht worden. Laut dem Berliner Tagesspiegel soll es sich um etwa 40 vermummte Personen gehandelt haben. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nähe mehrere Verdächtige festgenommen. An FU und Humboldt-Universität gibt es seit Monaten aggressive Protestaktionen von pro-palästinensischen Aktivisten.
SR Info.
Mit der Bilanz am Abend. Sie haben Willy Brandt und Helmut Schmidt noch als Kanzler erlebt und vermutlich auch gewählt. Die SPD-Älteren, die fast 60% der SPD-Mitglieder ausmachen, haben sich in ihrer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen mit dem Namen SPD 60+. Ziel ist, die Programmatik der Bundespartei mitzugestalten. Heute ist bekanntlich Olaf Scholz auch ihr Bundeskanzler und er muss, wenn man sich die Umfragen anschaut, wohl um seine Wiederwahl bangen oder dafür kämpfen, wie er es vermutlich eher sagen würde. Wobei ja auch die SPD als Ganzes schon mal besser dagestanden hat. Um sich daran zu erinnern, müsste man noch nicht mal 60+ sein. Marco Karp war beim Bundeskongress der erfahrenen SPD-Mitglieder.
Immer wieder brandet Applaus auf, als der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil spricht. Immer wieder fällt der Name des Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz. Er stehe für das Gestern, die SPD für das Morgen. Fast jeder, der hier als Delegierter auf dem Bundeskongress der Arbeitsgemeinschaft SPD 60+ sitzt, hat das gestern erlebt und will, dass die Sozialdemokraten auch in Zukunft eine Rolle spielen. So wie Kurt Neumann, 72 Jahre, der aus Sachsen-Anhalt angereist ist. Er macht sich Sorgen um seine Partei.
Also die Ergebnisse bei aktuellen Umfragen macht keinen zufriedenstellend.
Die Partei müsse endlich verstärkt junge Leute ansprechen. Dazu solle die SPD stärker auf Social Media aktiv sein, finden viele hier. In einem bunten T-Shirt sitzt Neumann bei den Delegierten des Landesverbandes Sachsen-Anhalt, redet, macht Fotos. In der Kleinstadt Ballenstedt sitzt er für die Sozialdemokraten im Stadtrat. Im Leitantrag des Bundesvorstandes der AG wird die Stationierung von Raketen in Deutschland zur Verteidigung kritisiert. Nicht mehr Waffen brauche es, sondern weniger und mehr Diplomatie, ganz im Sinne Willy Brandts. Neumann und viele weitere Delegierte halten die Stationierung trotzdem für notwendig.
Ich sag mal, das sind auch keine schönen Entscheidungen, mit denen man treffen muss. Und ich denke, die Haltung der Bundesregierung und im Speziellen die Minister der SPD sind dort sehr ausgewogen.
Die Erfahrung im Kalten Krieg hat gezeigt, dass die Abschreckung eine gewisse Wirkung hat. Insofern mit Maß und Ziel, ja.
Wir reden davon, Waffen wieder hier zu installieren, weitreichende Waffen. Das ist dringender denn je geboten.
Aber es gibt auch Gegner dieses Kurses in den Reihen der SPD-Mitglieder über 60 Jahre.
Da muss ich natürlich unserer Bundesregierung, sprich Olaf Scholz, den Vorwurf machen, das ist zu wenig in der Bevölkerung kommuniziert worden. Das ist eindeutig ein Fehler, wenn man solche wichtigen Dinge im Alleingang macht.
Ein weiteres Streitthema innerhalb der Partei, das Sicherheitspaket und die damit einhergehenden Verschärfungen in der Asyl- und Migrationspolitik. Während die Nachwuchsorganisation der SPD, die Jusos, daran Kritik üben, begrüßen die Älteren den härteren Kurs.
Ich denke, wir müssen irgendwo mal eine Linie ziehen und sagen, du bist ein Migrant. Aber wir können nicht alle aufnehmen.
Der Fehler liegt nicht bei Olaf Scholz, sondern viel früher, als die Frau mit der Raute sagte, wir schaffen das.
In der Bewertung der Arbeit des Bundeskanzlers und seiner Durchsetzungskraft unterscheidet sich die Meinung vieler älterer SPD-Mitglieder von der Meinung vieler Wähler in Deutschland. Sie sind nämlich von beidem mehrheitlich überzeugt.
Ich bin heilfroh, dass wir Olaf Scholz als Bundeskanzler haben, weil er nicht gleich wieder auf die nächste Diskussion einspringt, die von außen auf uns eingetragen werden.
Er ist eigentlich führungsstark, ja. Wenn er auch wahrscheinlich seine Ruhe und Nachdenklichkeit von seiner Vorgängerin abgeguckt hat.
Und von einem sind Kurt Neumann und viele andere Delegierte auf dem Bundeskongress der AG SPD 60+ überzeugt, dass sie mit einem Spitzenkandidaten Olaf Scholz die Bundestagswahl im kommenden Herbst gewinnen werden.
Marco Karp hat berichtet. Sie wollen die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen im Rahmen ihres Mandats als freie Abgeordnete. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten hat heute einen Antrag für ein Verbotsverfahren gegen die AfD vorgestellt. Sie wollen erreichen, dass der Bundestag das beim Bundesverfassungsgericht beantragt. Aber offenbar ist die Unterstützung noch nicht so groß, wie es sich die Abgeordneten aus mehreren Fraktionen erhofft haben. Denn statt den Verbotsantrag in dieser Sitzungswoche einzubringen, wollen sie lieber noch warten. Inhaltlich sind sie aber nach wie vor überzeugt von ihrem Vorgehen gegen die AfD, wie Dagmar Pepping berichtet.
Potsdam am 22. September. Die AfD feiert ihr Rekordergebnis bei der Landtagswahl in Brandenburg. Fast 30% der Stimmen. Mitglieder der Nachwuchsorganisation Junge Alternative singen und tanzen auf der Wahlparty zu diesem Lied. Dazu die Botschaft, millionenfach abschieben, hochgehalten auf einem Schild. Es reicht, sagt der CDU-Politiker Marco Wanderwitz und verweist auch auf das Verhalten der AfD bei der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtages. Dort hatte sich der Alterspräsident von der AfD einen Tag lang geweigert, Anträge der anderen Fraktionen aufzurufen. Das Landesverfassungsgericht musste einschreiten, um die Blockade des demokratischen Prozesses zu beenden.
Jetzt besteht die Gefahr, wenn wir noch länger warten, geht irgendwann in Landtagen, in den neuen Bundesländern mal das demokratische Licht aus,
sagt der Bundestagsabgeordnete aus Sachsen. Wanderwitz hat den fraktionsübergreifenden Antrag von Abgeordneten verschiedener Parteien angestoßen. Einer der Unterstützer, Kassem Taher Saleh von den Grünen, ebenfalls aus Sachsen. Die AfD wolle Migranten wie ihn mit einem deutschen Pass abschieben und arbeite gegen die Demokratie und die Verfassung.
Ein Entschließungsantrag von der brandenburgischen AfD-Landtagsfraktion, die in diesem Jahr beschlossen worden ist, wo Geflüchtete unter anderem keinen Zugang auf öffentlichen Veranstaltungen und öffentlichen Plätzen haben sollen. Das ist verfassungswidrig.
Die Antragsteller verweisen darauf, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstuft. Drei Landesverbände gelten als gesichert rechtsextrem: Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat angekündigt, dass seine Behörde bis Ende des Jahres ein neues Gutachten zur AfD vorlegen wird. Der Inhalt dieses aktuellen Gutachtens könnte Wanderwitz und seinen Mitstreitern helfen, weitere Unterstützer für ihren Antrag zu finden. Der bräuchte im Bundestag nämlich eine Mehrheit der Stimmen, damit die Richter in Karlsruhe einen Prüfauftrag erhalten. Nötig sei auch eine Debatte in der Öffentlichkeit über die AfD und ihre Positionen, so Wanderwitz.
Wir versprechen uns davon, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die derzeit noch eher am Überlegen sind, am Ende sagen, ja, da spricht schon einiges dafür, dass wir das unabhängige Verfassungsgericht, so wie es unser Grundgesetz vorsieht, mal diesen Demokratiecheck machen lassen.
Dieser Antrag hat keine Chance, sagt Stefan Brandner, einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der AfD. Die Vorwürfe gegen seine Partei seien an den Haaren herbeigezogen.
Wir sind zu erfolgreich und anstatt man selber eine bessere Politik macht, versucht man jetzt, den Konkurrenten zu verbieten. Das ist genauso, als wenn Sie eine Dönerbude haben und nebenan der Laden läuft besser und jetzt versuchen Sie irgendwie den Konkurrenten da die Dönerbude zuzumachen. Das ist doch sowas von durchschaubar.
Linda Teuteberg von der FDP hält den Antrag einiger Bundestagskollegen für unklug und riskant. Die Demokratie dürfe sich ihren Schneid nicht abkaufen lassen, sagt die Abgeordnete aus Brandenburg. Und da seien die Mittel längst noch nicht ausgereizt.
Ich will nicht, dass die falsche Opfererzählung der AfD noch ein bisschen was Wahres dran kriegt, indem man ihren Konjunkturprogramm beschert.
Marco Wanderwitz glaubt nicht, dass der Antrag seiner Gruppe der AfD noch mehr Wähler bescheren wird. Ja, das Verfahren könne scheitern.
Aber ich finde, ab einem gewissen Punkt muss man den Mut haben, es gleichwohl zu führen.
Den Antrag, ein Prüfverfahren gegen die AfD auf den Weg zu bringen, wollen Wanderwitz und seine Mitstreiter in den kommenden Wochen in den Bundestag einbringen.
Es geht weiter abwärts mit der Inflation in der Eurozone. Vergangenen Monat lag die Preissteigerung bei 1,7%. Im September vergangenen Jahres waren es noch 4,3%, im Oktober 2022 sogar 10,6%. Die Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat also gewirkt gegen die Inflation. Nun geht es mit den Zinsen seit einigen Monaten wieder abwärts. Ein Trend, den die EZB heute nochmal bestätigt hat. Sie senkt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25%. Klaus-Rainer Jakisch.
Mit der dritten Leitzinssenkung in diesem Jahr versucht die Europäische Zentralbank, die angeschlagene Konjunktur in Europa wieder in Schwung zu bringen. Niedrigere Zinsen verbilligen Kredite und machen damit notwendige Investitionen bei Unternehmen günstiger. Gleichzeitig sinkt der Anreiz für Verbraucherinnen und Verbraucher, Geld auf die hohe Kante zu legen. Wenn sie es stattdessen lieber in den Konsum stecken, treibt das die Wirtschaft ebenfalls an. Die jetzige Zinssenkung beim Einlagenzinssatz von 0,25 Prozentpunkten folgt in der Höhe gleichen Schritten im Juni und im September. Dieser Zinssatz, zu dem Banken bei der EZB Geld parken können und der entscheidend auch die Zinsen für Bankkunden bestimmt, liegt damit jetzt bei 3,25 Prozent. Das beschloss der EZB-Rat auf seiner diesjährigen Auslandssitzung in der Nähe der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Möglich wurde die erneute Zinssenkung durch den überraschend starken Rückgang der Inflationsrate. Sie beträgt im Euroraum jetzt 1,7% und in Deutschland nach hiesiger Berechnungsweise nur 1,6%. Damit ist das Ziel der EZB von 2% aktuell sogar unterschritten. Teile des EZB-Rates und viele Experten warnen jedoch vor einer trügerischen Entwicklung. In vielen Bereichen ist die Inflation weiterhin zu hoch. Das Genick des Biestes Inflation sei noch nicht, wie von EZB-Präsidentin Christine Lagarde angekündigt, gebrochen.
Das Wetter im Saarland. Am Abend und zu Beginn der Nacht noch einzelne Schauer. Dann wird es trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 10 Grad. Morgen am Freitag zunächst Sonnenschein. Ab dem Vormittag wieder dichte Wolken und nachfolgend Regen. Vereinzelt ist er auch mal kräftig. Höchstwerte 14 bis 17 Grad. Am Samstag wird es auch einigermaßen wechselhaft. Das war's von der SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.